anfangen, indem wir die Diskussion von gestern fortsetzen zum Thema Leitrevolution, ja, nein oder was ist darunter konkret zu verstehen. Es wurde ja auch noch abgewandelt, Vorbildfunktion oder Sie, diese Novemberrevolution in Deutschland als Vorbild für andere. Klang bei den anderen Beiträgen so nicht, aber vielleicht können wir das in der Diskussion noch etwas vertiefen. Klaus, wolltest du anfangen damit? Klaus Kinner? Ja. Naja, er hat ja das beantragt, also geben wir ihm das Wort.
Weil meine Einwände zu gestern etwas präzisieren. Also aus meiner Sicht geht es bei der Frage Leitrevolution nicht darum, einen Vergleich Oktober-November-Revolution vorzunehmen, in dem Sinne, dass die Oktoberrevolution natürlich die geschichtsmächtigere Revolution war, die international einen ungeheuren Einfluss auf die Entwicklung der Arbeiterbewegung ausübte. Das ist also nicht der Punkt. Der Punkt ist der, dass die Bedeutung der Novemberrevolution oder genauer der Deutschen Revolution 1918-19 aus meiner Sicht darin besteht, und dazu hörten wir ja gestern auch eine ganze Menge von Argumenten, dass es die erste und einzige Revolution in einem hochentwickelten Staat war, die Massencharakter hatte, die ein großes historisches Potenzial hatte. Dabei ging es in Deutschland nicht, wie von den Gegnern der Revolution damals und in der Folge immer apostrophiert worden ist, um die Entscheidung parlamentarische Demokratie oder Bolschewismus, sondern es ging der Sache nach darum, dass eine antiimperialistische Volksrevolution das Potenzial in sich geborgen hat, die parlamentarische Demokratie weiter voranzutreiben, wesentlich mehr zu erreichen, als tatsächlich dann erreicht wurde, und diese parlamentarische Demokratie auszuweiten durch die Komponente der sozialen Demokratie, besonders durch die Räteentwicklung, die eben eine originäre Entwicklung in Deutschland war. Das berühmte, gestern noch apostrophierte Luxemburg-Wort, woher habt ihr das von den Russen, ist ja nur teilweise richtig. Die Räteentwicklung in Deutschland war eine originär deutsche Entwicklung, die natürlich angeregt worden ist durch die Oktoberrevolution, durch die Räteentwicklung dort, aber eigene Wege unter den völlig anderen Bedingungen in Deutschland ging. Und da, hier ist nochmal auf Peter von Oertzen zu verweisen, waren eben außerordentlich große Potenziale in dieser revolutionären Entwicklung bis etwa 1920 vorhanden, die nicht ausgeschöpft wurden. Die Tatsache, dass es eine solche Revolution mit solchem Massencharakter gab in einem Land wie Deutschland, ist aber so bedeutsam, dass man, wenn man sozusagen den gesamten revolutionären Prozess dieser Jahre sich anschaut und wenn man auch einen komparativen Vergleich vornehmen würde, das, was in Leipzig für die Revolution davor getan wurde, um die Walter-Markow-Gruppe, könnte man, müsste man, sollte man nach meiner Überzeugung zu der Auffassung gelangen, dass die deutsche Revolution in sich die Chance barg, als Leitrevolution eines neuen Typs einer antiimperialistischen Volksrevolution barg, die nicht unbedingt zur Diktatur des Proletariats hätte führen müssen, die aber ein neuer Revolutionstyp war, der international große Bedeutung hätte gewinnen können. Und die tatsächliche Bedeutung, darüber hatten wir gestern gesprochen, ist ja auch sehr viel höher zu veranschlagen, als das in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder sowohl von rechts als auch von links apostrophiert worden ist. Soweit vielleicht nochmal meine Position.
Ja, also jetzt sehe ich gleich mehrere. Es kommt jemand, der noch nicht gesprochen hat. Das ist Rainer Holze. Ja, stell dich selber vor.
Klaus, ich würde dir insoweit folgen. Ich würde aber einerseits sagen, Rosa Luxemburg hat ja gesagt, dass sie hat einerseits hervorgehoben, die Oktoberrevolution, die Russen haben es gewagt, sie haben also praktisch das Tor aufgestoßen, sie haben es gezeigt, aber sie konnten praktisch nur Stellen, die Problemstellung des Sozialismus hin, aber lösen konnten sie es nicht. Lösen konnte man das nur in Zusammenhang international mit den anderen. Also und das andere ist, dass von der sozialökonomischen Entwicklung in Russland konnte sie das also nicht sein, die Leitrevolution, beziehungsweise von unseren heutigen Erkenntnissen her.
Ja, jetzt hat sich Rainer Tosdorf gemeldet.
Ja, nur um Missverständnissen vorzubeugen, meine Ausführungen gestern sehe ich nicht im Gegensatz zu dem, was jetzt Klaus gesagt hatte, weil was ich gemacht hatte, war natürlich vor allen Dingen zu beschreiben, wie es aufgefasst wurde, wie es verstanden wurde damals, und wie die politische Abfolge war, die Kausale, der berühmte kausale Nexus, das heißt also, was ab 1917 passiert war. Eine andere Sache ist natürlich die Chance oder das Potenzial, da gebe ich Klaus Kinner völlig recht, das war schon von einer anderen Qualität. Und man muss natürlich auch sogar sagen, das war auch die Meinung des Genossen Ulyanov, der hat ja auch immer gesagt, die deutsche Revolution, wenn sie sich entwickelt, daneben wird dann unsere Revolution doch von ganz anderer, viel kleinerer Dimension sein und dann wird sich der Schwerpunkt auch den verlagern. Und er hat da sicherlich auch ganz andere Chancen gesehen. Und auch man kann wahrscheinlich auch umgekehrt zurückwenden auf die Tatsache, wie die Bolschewiki sich verhalten haben, 1918 durchaus auch in negativ zu bewertenden Sachen, also was wir heute wissen, also die ganze Entwicklung hin von der Auflösung der Konstituante bis zur Etablierung des Roten Terrors, war irgendwie ja auch ein verzweifelter Versuch durchzuhalten, also vielleicht auch mit Missverständnissen oder auch mit Fehlern und mit Falscheinschätzungen, aber sozusagen durchzuhalten, bis die Revolution in Deutschland ausbricht. Da hat er gesagt, wir müssen jede Art von Zugeständnisse machen, Brest-Litovsk und so weiter, das ist ja tausendmal dann gesagt worden und auch nachzulesen. Und mehr eigentlich nicht. Wie gesagt, da würde ich dann schon recht geben. Bloß natürlich so der Ausdruck Leitrevolution, das klingt so wie aus dem klassischen Lehrbuch, kurzer Lehrgang oder folgende A, B und C. Und so, das vielleicht, also sollte man doch dann lieber Vorbild und Potenzial diese Ausdrücke benutzen.
Werner Branke hat sich dann gemeldet.
Weil Kollege Tosdorf gerade vom Missverständnis gesprochen hat, es gab ja auch zwischen uns eins, was vielleicht auch daran lag, dass ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe. Ich habe vollkommen davon abstrahieren wollen, was dann in den kommunistischen Parteien, also etwa wenig später, vielleicht bei der Gründung der Komintern schon, dekreditiert oder auch von allen verinnerlicht wurde, die Russen sind unser Vorbild. Also wie festgeschrieben, das meinte ich damit überhaupt nicht, sondern ich meinte, ich knüpfe da nochmal an Klaus Kinner an. Es war ja die Vorstellung in der internationalen Arbeiterbewegung vor dem Ersten Weltkrieg, wenn irgendwo ein Potenzial da ist, dann ist es in Deutschland. Und das ist ja diese Überlegung, dass das Proletariat diese Umwälzung als Akteur und als Hegemon betreiben wird, immer bezogen gewesen auf die entwickelten Industriegesellschaften. Und so ist ja auch die Französische Revolution als das klassische Beispiel verstanden worden von denen, die nach 1794 Revolutionen machten, als die klassische Revolution, die zu erreichen wir anstreben, wo man sich aber weitgehend bewusst war, das wird schwer zu erreichen sein. Also in diesem Sinne Leitrevolution von den Voraussetzungen her und auch von dem Erreichten her. Leitrevolution für alles, was danach kam. Das war das Missverständnis da dann zwischen uns. Und dass das dann eben nicht so wurde. Wahrscheinlich liegt die Geringschätzung später, und zwar national wie international, was die Novemberrevolution betrifft, auch darin, dass die Erwartungen derart hochgespannt waren, was in ihr erreicht werden könnte. Und dass dann die Ergebnisse in ihrer Realität nicht genügend gewürdigt, sondern eben als viel zu gering angesehen wurden, dass sie in diese Funktion nicht hatte hineinwachsen können, die man zugebilligt hatte. Das ist eine Bemerkung zu Rosa Luxemburg. Dieses, wo haben wir das ABC der Revolution gelernt, von den Russen haben wir es gelernt. Das war ja auch ganz stark auf die Fünferrevolution bezogen, weil hier wurden die Räte das erste Mal entwickelt. Und sie wurden dann natürlich von den inzwischen erfahrenen Russen in der Februar- und der Oktoberrevolution wieder gemacht. Und der Ursprung dieser Räte lag ja wahrscheinlich in der Pariser Kommune. Manche meinen ja sogar schon in der Bewegung der Saint-Culotte in der französischen Großen von etwa 1792, 93 Jahren.
Danke. Mario Hesselbart aus Jena. Das andere sagst du selber, was noch zu deiner Person gehört?
Nö, du hast ja alles gesagt. Ich kann dabei Werner Pramke ansetzen, was die Rätefrage angeht, weil muss man ja sehen, dass in Deutschland die Räte in Reaktion darauf sind, dass also Sozialdemokratie und Gewerkschaften mit ihrer Burgfriedenspolitik faktisch versagt haben, dass also die Arbeiter versuchen, in den Räten a, neue handlungsfähige Organisationsformen zu finden und b, auch die beginnende Spaltung wieder zu überwinden. Leipzig, der erste Arbeiterrat während des Aprilstreiks 1917, dann während des Munitionsarbeiterstreiks gibt es erste Räte, also in Gotha beispielsweise gab es dort einen Rat, in Berlin, ne, in Jena übernimmt beispielsweise der Arbeiterausschuss des Zeisswerkes faktisch diese Funktion, weil dort auch über die Parteigrenzen hinweg die Arbeiter zusammenarbeiten. Also insofern haben die Räte für Deutschland nochmal eine andere Funktion und Bedeutung, als sie für Russland hatten, wo es noch gar keine Organisationsform der Arbeiterbewegung gab. Also insofern spielen die Räte hier in Deutschland nochmal eine originär andere Rolle. Und ich denke, das ist gerade vor dem Hintergrund einer gespaltenen Arbeiterbewegung auch nochmal ein ganz neues Element, da über, sagen wir mal, Parteigrenzen, über ideologische Grenzen hinweg Arbeiterpolitik zu betreiben und auch handlungsfähige Institutionen wiederzubekommen und an den Punkten, wo Partei und Gewerkschaften versagen, trotzdem als Klasse aktionsfähig zu bleiben. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Potenzial auch der Novemberrevolution.
So, jetzt weiß ich den Namen leider nicht. Bitte vorstellen.
Jenrich, Rentner aus Potsdam. Gab es irgendwann eine Überlegung, die Räte in eine Art zweite Kammer umzuwandeln? Also zum Beispiel Reichstag als erste Kammer und Räte dann als dauerexistierende zweite Kammer sozusagen als Korrektiv. Ich bin nicht mit dem Detail so sehr vertraut, deshalb stelle ich die Frage.
Du? Ralf Hoffroge? Stell dich noch selber vor.
Ja. Ich bin Ralf Hoffroge, kann ich.
Autor dieses Buches. Dafür wird geworben. Es liegt aber leider noch nicht gedruckt vor, soll in diesem Monat passieren.
Nee, sogar schon in 4 Tagen. Also
sogar
es wird sehr
in 4 Tagen.
Dran.
Also alle in die Buchhandlung. Ja,
ja, also mit der Rätekammer, das wurde auf jeden Fall erwogen. Und das war ein wesentliche Forderung von den Leuten, die die Theorie des reinen Rätesystems vertreten haben. Wobei das ein bisschen paradox ist, weil ursprünglich reines Rätesystem eben bedeutete, erstens keine Arbeitgeber in den Räten, keine Unternehmer, sondern die Arbeiter sollen alleine über die Produktion entscheiden und zweitens auch kein Parlament, sondern die Rätestruktur soll den Parlamentarismus ersetzen und überwinden und eine radikalere Form von Demokratie verwirklichen. Und 1919, als aber klar war, die Weimarer Verfassung ist schon halb fertig geschrieben und es wird so nicht mehr kommen. Es gibt die Nationalversammlung tagt bereits, da gab es eben einen Umschwenk um Richard Müller und die Leute aus dem Volkszugsrat, der Berliner Volkszugsrat, der Arbeiter- und Soldatenräte, die eben genau das gefordert haben, eine zweite Rätekammer, die ja in Form eines Reichswirtschaftsrates dann auch in die Weimarer Verfassung übernommen wurde. Nur das war ein Rat, der erstens eben mit Unternehmerbeteiligung, also Arbeiter und Unternehmer, also sozialpartnerschaftlich und eben nicht als eigentlicher Arbeiterrat. Und zweitens hat dieser Reichswirtschaftsrat halt nur Gutachtertätigkeiten ausgeübt und keine zentrale Wirtschaftsplanung, was man eigentlich gefordert hatte, dass so eine Art planwirtschaftliche Institution neben dem Parlamentarismus existiert. Also die Überlegungen gab es, die sind dann aber ausgebremst worden im Verfassungsgebungsprozess. Zu der anderen Sache hätte ich noch eine Anmerkung zu dem, was Werner Bramke gesagt hat. Ich weiß ja nicht, ob das immer so, so zulässig ist, die Rätetradition so bis auf die Französische Revolution und weiter zu verlängern. Ich würde da eher doch die spontanen Elemente hervorheben, wie das Mario Hesselbart gesagt hat. Also es gab Leute, die vorher politisch repräsentiert wurden durch eine Partei, die Sozialdemokratie, die hört auf zu repräsentieren, indem sie sich auf die Seite des Krieges stellt und dann ist eine Lücke da. Also es gibt eine amorphe Masse von Leuten, die sich erstmal eine neue Repräsentation, eine neue politische Sprecher schaffen müssen. Und da ist es halt die Urform der Demokratie, dass man einfach zusammenkommt in die Mitte und einen vorschickt. Und solche Prozesse kann man zum Beispiel in Argentinien nach der Wirtschaftskrise, wo es eben auch keine Klassenrepräsentanz der Entrechteten, Enteigneten gab, passieren da spontan und ich glaube ohne große historische Vorbilder. Also mittlerweile ist natürlich eine Rätetheorie entstanden und eine Rätegeschichte und so, dass es auch sehr viel tradiert ist, aber ich glaube gerade damals hat so gut wie niemand Marx Schriften zur Pariser Kommune gelesen gehabt. Bei dem Richard Müller kann man das auch sehr gut nachweisen, dass er nie Marx zitiert hat, sondern sich nur mit Betriebswirtschaft beschäftigt hat und erst im Nachhinein zum Theoretiker-Historiker wird. Also ich denke, das spontane Element in der Rätebildung ist nicht zu unterschätzen. Das ist dann aber ja, ein anderer Traditionsbegriff.
Tradition, ja. Will ich auch mal fragen. Ja, jetzt habe ich eben zwei Arme gesehen. Sebastian Zehetmeier. Wir sagen dazu Berlin-München, ja, damit wir Bayern auch hier vertreten haben.
Also erstmal zur Tradition der Räte. Also ich glaube, wenn man vergleicht mit der Pariser Kommune und den Ereignissen dann am Ende des Ersten Weltkrieges, 1917, 18, 19, gibt es einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, was das Rätesystem da auch wirklich als ein neues Element auszeichnet. Das ist die Trennung, die in der bürgerlichen Gesellschaft ja zuvor da ist, zwischen politischer und ökonomischer Macht, dass diese Trennung aufgehoben wird in Form von Streikkomitees, aus denen sich die Räte entwickeln. Und ich denke, dass das, wenn man es von dieser Traditionslinie her ansieht, dass man eigentlich 1905 in der russischen Revolution da zum ersten Mal die Vorläufer sehen kann. Das Zweite, was ich sagen wollte zur Frage des Potenzials der Räte, dass man gerade am Beispiel Bayern sehen kann, dass man auch nochmal, glaube ich, genauer differenzieren muss, was Räte regional bedeuten. Es hat ja in Bayern den Versuch gegeben, durch Kurt Eisner vor allem im Winter 1918, 1919 eine neue Form von einem politischen System zu schaffen, was auch die Räte beinhaltet hat, was also ein Versuch war, parlamentarische Demokratie und Rätestrukturen miteinander zu kombinieren. Diese Räte hatten aber meines Erachtens, wie sie von Kurt Eisner da zunächst konzipiert waren, eine ganz andere Funktion, als es der Fall ist in den Streikräten, die während des Ersten Weltkrieges entstanden sind. Das sind also eine Rätebewegung, die zum großen Teil gerade in der bayerischen Provinz außerhalb der Großstädte von oben erst einmal installiert werden. Also wir haben da in der Armee Beispiele, wo Offiziere anfangen, dann Räteorganisationen aufzubauen, wo Unternehmer auch beginnen, das auf Geheiß der Regierung dann einzurichten. Und das Entscheidende daran ist, dass das keine Kampforganisationen sind in vielen Fällen, die aus Streikbewegungen heraus entstehen, sondern dass es politische Repräsentativkörperschaften sind, denen eigentlich auch, obwohl sie sich genauso Räte nennen, niemals die Funktion von Eisner zugedacht wurde, dass sie tatsächlich ökonomische Kontrolle über die Produktion einnehmen. Das Ganze radikalisiert sich dann im Frühjahr 1919 und es entstehen dann tatsächlich auch Räte, die in die betriebliche Organisation ganz vehement eingreifen, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich denke, das wäre auch nochmal genauer anzusehen, dass sich unter diesem Begriff Räte unter Umständen sehr unterschiedliche Organisationsformen verbergen.
Ja, dann habe ich hier Ottokar, warst du, und Günther, also Ottokar erstmal, Luban.
Man müsste sich nach meiner Auffassung nochmal diese Vorbildfunktion der Räte, die mit dem Schlagwort oft bei den Revolutionären, wir wollen Russisch reden, anschauen, inwiefern das weit verbreitet war. Man muss doch bei dieser ganzen Geschichte berücksichtigen, dass es einen ganz harten Meinungskampf zwischen den Mehrheitssozialdemokraten und den Linken, wobei die Letzteren wesentlich schlechtere Möglichkeiten in den Medien hatten als die Mehrheitssozialdemokraten. auch über eine eigene Organisation nicht in dem Ausmaße verfügten, inwiefern also hier das tatsächlich zum eine Breitenwirkung erzielte, ob wir uns nicht die wenigen Äußerungen, die wir da haben, es ist sowieso schwer einzuschätzen, dann immer so als dominierend nachher beurteilen und häufig dann auch, weil wir es gerne wollen, dass das dominierend gewesen sein sollte. Also das gilt es nochmal auf den Prüfstand zu stellen durch eine sehr exakte Forschung, soweit so etwas überhaupt nachträglich, ohne nochmal die Meinungsforschungsinstitute in die Vergangenheit zu schicken, möglich ist. Das ist das eine, was man dazu sagen muss. Das zweite, hier noch kurze Ergänzung dazu, ist, weil vielleicht das einige doch nicht so intensiv kennen, die Mehrheitssozialdemokratie hat ja schon damals das Schreckgespenst des Chaos, Bolschewismus gleich Chaos, Hungersnot, besonders in den Zeiten der Revolution, vor und nach der Revolution, immer wieder heraufbeschworen. Und es konnten da die Linken auch nicht so richtig etwas dagegen anbringen. Es war keine zündende Parole von linker Seite gegen die Parolen der Mehrheitssozialdemokraten. Andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel gegen das Militär eine entsprechende Agitation auszuüben, jedenfalls von linkssozialistischer Seite, ist darauf weitgehend verzichtet worden, weil man da ganz radikal immer nur aufgetreten ist. Die Hamburger Punkte hätten zum Beispiel von den Spartakusleuten viel intensiver verfolgt werden müssen. Das haben sie überhaupt nicht getan. Das sind nur so Beispiele für eine verfehlte Taktik der Linken in dieser Zeit. Und so konnte das nach meiner Meinung auch nicht so zur Wirkung kommen. Was ich eben von München gehört habe, erinnert mich, wie hier in Berlin in den Vorstädten die Arbeiterräte, ich glaube der Kollege Materna und Kollege Engel, die kennen das auch von ihren Forschungen, eingerichtet wurden. Das wurde so von oben gemacht und das wurde auch von den alten Autoritäten, setzten dann oft die Arbeiterräte dort ein. Und das waren dann natürlich Marionetten der Leute, die schon vorher an der Herrschaft waren.
Günther Benser hat sich gemeldet. Da, Günther
Benser. Ja, ich glaube, wir müssen die Redeproblematik nicht nur nach hinten, sondern auch ein bisschen nach vorn weiterdenken. Und ich sehe die Dinge so, also wenn eine Situation eintritt, mal ganz verallgemeinert gesprochen, wo die Oberen nicht mehr so können und die Unteren nicht mehr so wollen und wo auch die tradierten Organisationen und Vertretungskörperschaften an Vertrauen verloren haben und nicht mehr so respektiert sind, dann können eigentlich die Leute, die etwas verändern wollen, nur basisdemokratisch handeln oder sich also selbst ausschalten. Ja. Und wenn es da Vorbilder und Beispiele gibt, ist das umso besser. Aber ich glaube, das liegt irgendwie in der Natur der Sache, ja, dass in solchen Situationen zu Selbstorganisation gegriffen wird. Das hat eine gewisse Parallele zu den antifaschistischen Ausschüssen 1945 unter wesentlich anderen Bedingungen. Das gibt es ansatzweise 89, ja, in Bürgerkomitees und ähnlichen Organisationsformen. 68 war das, glaube ich, mehr oder weniger auf die studentische Bewegung begrenzt, zumindest in Europa. Aber diese Basisdemokratie, ja, als letztlich, würde ich fast sagen, ausweglose Alternative, ja, und umso mehr, wenn die Macht gewissermaßen auf der Straße liegt. Das ist, glaube ich, so ein Phänomen, was man, dem man eine gewisse Generalität zuschreiben kann. Was das Besondere der Novemberrevolution ist, das ist, glaube ich, eben das, dass diese basisdemokratische Alternative nicht nur als Ergänzung gedacht war, sondern als Ablösung, ja, des tradierten politischen Systems und tradierter politischer Strukturen und als gewissermaßen Grundorganisation der künftigen Machtverhältnisse und auch künftiger Demokratiegestaltung. Aber dieses Potenzial, ja, der basisdemokratischen Selbstorganisation ist, glaube ich, in jeder Krisensituation vorhanden, ja, wenn sie tiefwirkend wird.
Kollege Jendrich.
Noch ein Wort zu diesem Vorbild der russischen Räte. Die gab es als solches eigentlich auch nicht. Denn die Räte 1917 und die Räte 1905 waren völlig unterschiedlich. Die 1905 waren sehr spontan, hatten gar keinen Einfluss, standen nicht unter dem Einfluss der Sozialrevolutionäre, auch nicht der Menschewiki oder der Bolschewiki. Die waren also völlig parteiungebunden, sondern spontan in den Betrieben in Petersburg entstanden. Und während
die waren aber Woznesensk sind sie entstanden.
Ja.
Nicht in Petersburg.
Gut. Kleine Korrektur, aber die nach meiner Meinung einflussreichsten waren in Petersburg. Die größten Werke, Putilow-Werke und so weiter, waren ja in Petersburg. Auf solche kleinen Details, gut, gebe ich gerne nach. Aber 1917 war der parteipolitische Einfluss dann natürlich größer. Und wenn man sagt, das russische Vorbild der Räte, müsste man an der auch differenzieren, waren die 1905er gemeint oder waren die von 1917 gemeint?
Ja, hatte sich noch jemand? Höpke, war nicht noch jemand da? Also jetzt Klaus Höpke, bitte. Ja?
Ich habe erstmal eine generelle begriffliche Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, bei einem so komplexen Prozess wie einer Revolution den Leitbegriff, die Leitrevolution zu postulieren. Das negiert so viel an speziellen örtlichen, landesweiten und so weiter. Beziehung, es berührt sich auch mit den ulkigen Modellvorstellungen, die wir jahrzehntelang gepflegt haben, wenn wir jetzt plötzlich bei den Revolutionen einteilen in Leit, und das setzt ja auch voraus, Geleitete, Außengeleitete und so weiter. Also mir scheint es methodologisch fragwürdig, überhaupt mit diesen Begriffen Revolutionen etikettieren zu wollen. Zweitens hat Klaus vorhin schon selber gesagt, er meinte nicht, komparatistisch jetzt zu sagen, die Oktoberrevolution weniger, die Novemberrevolution mehr wegen ihrer Potenzen, sondern das sind zwei verschiedene Sachen. Was die Zukunftsvorstellungen angeht, wenn die Novemberrevolution anders, ich sage auch nicht erfolglos sei sie gewesen, sondern erfolgreicher gewesen wäre, ob das bei der Borniertheit des deutschen Imperialismus, Militarismus und so weiter die lichte Zukunft gleichgebracht hätte, da habe ich meine starken Zweifel. Wenn ich sehe, wie borniert die auch noch 89, wo ja bestimmte Bedingungen auch für die deutsche Bourgeoisie gewesen wären, eine andere Entwicklung einzuleiten, wie sie in kleinen Ansätzen in Schäuble-Äußerungen 89 kam, aber so wie er gemerkt hat, in der Bundestagsfraktion der CDU kommt er damit nicht durch, hat er voll die Segel gestrichen und ist vollkommen auf die andere Seite übergegangen mit diesen Ambitionen, Militär nach innen einsetzen, weniger Demokratie wahren, ist ja ursprünglich sein Postulat in der Frankfurter Allgemeinen schon im Jahre 96 gewesen. Also da würde ich im Ausmalen dessen, was hier günstiger gewesen wäre im Vergleich zur russischen Revolution, doch mit einer etwas größeren Vorsicht gedanklich operieren, als das manchmal jetzt so im Gegenbild erscheint.
Danke. Ich darf mich auch melden. Ja, ich möchte vor allem unterstützen die Thesen, die hier ausgesprochen wurden im Zusammenhang mit dem Spontanen. Ich sehe das auch Ich hatte ja gestern gesagt, als ja, aus dem Menschen heraus, Freiheitsdrang, selbstständig agieren können und so weiter. Und Punkt 1 und Punkt 2, dass das tatsächlich immer wieder spontan organisieren sich die Leute. Ich hatte die Reihe mal aufgemacht, die ist jetzt hier zum Teil wiederholt worden. Und da sehe ich eigentlich, dass das an den Räten in diese Reihe sie einzuordnen als eine Form, ja, sie ist in Russland in dieser Form 1905 zuerst, wie gesagt, weit in der Provinz, aber es war ein revolutionäres Zentrum neben Moskau und Petrograd, so entstanden. Und weil, ich glaube, Werner Bramke oder wer sagte, Rosa Luxemburg, als er auf dem Gründungsparteitag von den Räten sprach und wo habt ihr das ABC gelernt, also sie hat mitnichten die 1905er Räte, die hatte sie 1905 auch nicht zur Kenntnis genommen, vermerkt auch Peter von Oertzen in seinem Buch. Und es ist auch so, sie hat tatsächlich 1917, 18 und da hatte sie, denke ich schon, die 17er-Räte gemeint. Und was die parteipolitische Organisation, also entstanden waren sie auch schon nach Februar 17 wieder spontan. Und da gab es ja dann die Sozialrevolutionäre, die Linken und die Bolschewiki und so weiter. Und die einen Räte waren mehr so. Also das war wieder ein Kampf, so wie Ottokar Luban hier für Deutschland das beschrieben hat. Das war auch in Russland so. Aber wichtig ist mir, und da muss ich Günter Benser möchte ich unterstützen, auch nach vorn denken. Und interessant ist für mich doch das, was in den deutschen Gewerkschaften damals vielleicht als Kompromiss, ich komme wieder auf meinen Leibhardt zurück, Räte und Parlament, das war ja auch in der Diskussion. Und wenn wir das weiter nach vorn denken, und ich denke da an heute und an morgen, welche Formen könnten es sein, wenn wir an die Demokratisierung auch der politischen Beziehungen hier denken? Die Parteien haben ja weitgehend, abgewirtschaftet kann man leider noch nicht sagen, aber zumindest an Autorität verloren, sehen wir ja auch an den Wahlbeteiligungen und so weiter. Und es entstehen doch hier und da mal spontan andere Formen der Organisation. Ich habe die auf die solidarische Ökonomie verwiesen, was natürlich ein Spezifikum ist, eben für die Ökonomie. Aber wenn wir nach vorn denken, glaube ich schon, dass es zunächst einmal um eine gewisse Verschränkung solcher spontan von unten entstehenden Organisationen mit parlamentarischen Formen. Die Sowjets und auch Luxemburg hat das für die Räte so formuliert, bis hin nach oben, auf der obersten Ebene, Vereinigung der gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt. Das war ja auch eine Idee der Räte, die Lenin auch so unterstützt hat, die Luxemburg auch so formuliert hat, 1918 und auch schon in dieser anderen Arbeit. Das war eigentlich auch ein Spezifikum. Das war auch dann für die Antifa-Ausschüsse nach 1945 charakteristisch. Ich glaube, das gehört zu diesem spontanen und schöpferischen von unten dazu, dass vereinigt werden soll, diese gesetzgebende und vollziehende Gewalt. Und so denke ich mir, es wird nicht möglich sein, künstlich von einer Partei aus solche Formen neu zu organisieren. Sie werden tatsächlich von unten kommen, wenn mal irgendwo der Faden reißt. Also er ist immer noch nicht gerissen, aber die Stimmung ist da. Und ich denke mir, es wird vielleicht um sowas wie eine Verschränkung, das war ja auch die Idee der Räte und das war auch die Idee der Parlamente in der DDR und anderen damals sozialistischen Ländern, zumindest haben sie sich so verstanden, Volkskammer und all diese nach unten in der Hierarchie Organe, Machtorgane, die sollten ja auch die gesetzgebende und vollziehende Gewalt vereinen und die Idee, sagen wir mal in der DDR, dieses Mehrparteiensystem, auch die gesellschaftlichen Organisationen, Gewerkschaft, Frauen, Jugend, am Ende hatten wir sogar die Feuerwehr drin, in diesen Parlamenten. Also ich denke mir, es wird irgendwie in diese Richtung gehen, dieses von unten und verschiedener Art Organisationen, die sich aber wirklich dann spontan überwiegend bilden werden, verschränkt in einem parlamentarischen System. Die Frage ist nur, wie das dann funktioniert. Also das muss die Wirklichkeit zeigen. Werner Ruch.
Nochmal zurückkommen, die Reaktion auf die Fünfer Revolution in der internationalen und deutschen sozialistischen Bewegung. Die Reaktion war, wenn man sich die Dinge nochmal anschaut, doch so, dass nicht über die Räte diskutiert wurde 1905. Die Fünfer Revolution hat neu belebt die Diskussion über den politischen Massenstreik. Das war die Hauptfrage. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es ja auch zahlreiche Dinge, die noch jüngst daran erinnern. Die Ebert-Stiftung hatte, glaube ich, 2006 eine Ausstellung gemacht, wo sozusagen der Kompromiss zwischen Gewerkschaften und Sozialdemokratie, diese Annäherung, die es gab auf dem Mannheimer Parteitag 1906 in der Massenstreikfrage, sozusagen zum Thema gemacht. Eine Ausstellung und Kurt Beck sprach dort, bezeichnete die Situation damals als einen historischen Kompromiss, der zwischen Gewerkschaften und der SPD eingegangen worden wäre, in dem beschlossen wurde, 1906, nicht wahr, dass ein Generalstreik nur ausgerufen werden dürfe, wenn die Gewerkschaften dazu Ja gesagt haben. Und 1905 noch hatte der Internationale Sozialistenkongress bekanntlich ja, der Massenstreik als eine mögliche und richtige Kampfesform zu gegebener Zeit natürlich anerkannt. Und wie gesagt, beflügelt jetzt durch die Fünfer Revolution kam dieses Thema, wie gesagt, dann auf Mannheimer Parteitag zur Sprache und leider mit diesem historischen Kompromiss, den ich eben nannte. 2006 sah ja die SPD die Notwendigkeit, sich sozusagen wieder mit anzunähern. Das kam ja nach der ziemlichen Risse gegeben zu diesem Zeitpunkt. Und deshalb wurde das Thema auf den Tisch gestellt. Also kurzum, die Diskussion in internationalen Sozialdemokratie war 1905 nicht die Frage der Rede, sondern der politische Massenstreik.
Richtig. Ja, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Ich meine, hier gibt es eigentlich kein Schlusswort zu dieser Diskussion zu halten. Wir haben die verschiedenen Standpunkte gehört. Wir nehmen das einfach als Anregung für weiteres Denken und überlegen uns, ob wir mal das Problem gesondert zum Gegenstand eines Tagesseminars oder anderer Art Tagung machen. Denn also ich sehe da immer wieder dieses, was sagt uns das für heute und für morgen? Und vielleicht sollten wir auf das Thema nochmal zurückkommen. Oder Werner, willst du dazu noch was sagen? Jetzt zu der Diskussion nicht.
Nein. Da können wir jetzt immer wieder noch dagegen etwas sagen.
Oder dafür.
Wir wollen ja schließlich etwas Neues.
Ja, ja, ja. Also wir nehmen das so mit, wie das hier ausgesprochen wurde, mit den Widersprüchen und unterschiedlichen Meinungen, möchte auch sein, und denken weiter nach. Ja? So. Also das war eigentlich noch, ich will das mal etwas formalisieren, noch die Diskussion zu den Allgemeinen. Wir hatten ja gesagt, also diese Revolution, allgemeine, regionale und biografische Aspekte, ohne dass jetzt die Allgemeinen wiederkehren sollten. Und so sehe ich auch den Vortrag von Professor Ingo Materna. Das ist ja auch eine Verknüpfung zwischen dem Allgemeinen und Regionalen, wenn die Frage steht, Berlin, Zentrum der Revolution, aber als Fragezeichen auch. Ja? Also bitte, Ingo Materna.
Ja,